Gut. Ich habe erst also einem Geburtstagskind hier einen Bibelvers gegeben. Den möchte ich gerne noch einmal aufgreifen. Ich finde den Kolosserbrief sowieso einen so hervorragenden Brief, weil er auch unseren Herrn Jesus Christus in seiner Größe und in seinem Werk so wunderbar vorstellt und so richtig vor die Augen malt. Wir hatten bei dem anderen Geburtstagsvers: am Morgen, wenn ich erwache, dass ich satt werde, wenn ich am Morgen erwache an deinem Bild. Das wäre an sich schon ein Thema für sich. Mit welchem Bild erwachst du auch? Was für ein Bild hast du von dir selber? Welches Bild haben wir von uns? Die meisten Gläubigen haben von sich selber ein verkehrtes Bild. Und dieses verkehrte Bild, das man von sich selber hat, das prägt uns dann auch. Es ist wichtig für uns, wenn wir wiedergeboren sind, Kinder Gottes sind, dass wir uns dann so betrachten, wie Gott uns betrachtet. Wir kennen jetzt niemand mehr, sagt Paulus, nach dem Fleisch. Das ist Vergangenheit. Und ich sage immer wieder so, auch wenn jemand sagt, also mit mir wird das nichts, oder ich bin eine Niete, ich bin eine Null, dann sage ich, sprich nicht schlecht über meinen Bruder. Sprich nicht schlecht über meine Schwester. Wieso? Ja, weil du, der du wiedergeboren bist, der du Christus aufgenommen hast, von neuem geboren bist, dein Geist ist wiedergeboren. Und in diesem deinem Geist ist das Leben Gottes. Ist das richtig? Und ist dieser neue Geist, der wiedergeboren ist, dieses Leben Gottes, ist das was Ekliges? Ist das was Grantiges? Das heißt, also wenn du sagst, ich bin eklig, ich bin unausstehlich, ich bin das und dich negativ beschreibst, dann sagst du mit anderen Worten, das, was Gott in mir neu geschaffen hat, in der neuen Geburt, ist alles Müll. Und die Bibel erlaubt uns nicht, so über uns zu reden. Vor allem über uns zu meckern und zu kritisieren, weil die Bibel sagt, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist nicht irgend nur ein Klumpen Fleisch. Es ist ein Tempel des Heiligen Geistes und ist die Wohnung unseres Geistes. Unser Geist wohnt hier. Die Bibel sagt, Jakobus sagt, dass der Leib ohne unseren Geist, damit meint er nicht Atem, sondern unsere Persönlichkeit, unser Geist, der Leib ist ohne Geist tot. Und Paulus sagt im Korintherbrief, niemand weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen. Und das ist ja der Unterschied zum Tier. Ein Tier ist Körper und hat eine Seele. Aber ein Mensch ist ein Wesen nach dem Bild Gottes geschaffen. Wir sind Geist, haben eine Seele und wohnen in einem Körper. Ja? Und doch sind wir eine komplette Einheit. Über die Formulierung, diese Aufzählung mögen wir vielleicht sagen, man kann es anders formulieren. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5,23, euer Geist, eure Seele und euer Körper soll unbeschadet bewahrt werden auf den Tag Jesu Christi. Also wir sind Geist, Seele, Körper. Wir sind eine Dreiheit, eine Dreieinigkeit, wenn du so willst. So hat Gott uns geschaffen. Er schuf uns nach seinem Bild. Und wir sind Geistwesen. Wenn ich in einer anderen Sprache rede, was sagt die Bibel? Dann redet mein Geist. Ja, also wenn ich jetzt rede, dann ist das nicht der Heilige Geist. Das ist mein Geist, der redet. Und zwar hat der Heilige Geist in der Geistestaufe meinem Geist diese Sprache gegeben. Und diese Sprache spricht jetzt mein Geist. Wenn ich in einer Sprache rede, redet mein Geist. So steht es geschrieben. So, also wir sind Geistwesen. Und der Geist des Menschen ist die Leuchte des Herrn. Der Geist des Menschen ist die Leuchte des Herrn, durchforschend alle Bereiche des menschlichen Seins. Der Geist des Menschen ist die Leuchte des Herrn. So, wenn wir keinen Geist hätten, sondern nur Seele und Körper, dann wären wir nichts anderes als ein Kanarienvogel oder eine Ratte oder ein Hund oder eine Katze. Aber wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Wir sind Geistwesen. Und was sagt Prediger? Wenn der Mensch stirbt, der Geist geht zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Der Geist geht zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Das heißt, wenn wir sterben, wenn du und ich sterben oder irgendein Mensch auf dieser Erde stirbt, dann verlassen wir unseren Körper. Unser Körper bleibt auf der Erde, wird begraben und dort verwahrt bis zu unserer Auferstehung des Körpers, des Leibes. Aber Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein, was besser wäre. So, also wenn ich sterbe, dann sagt Prediger, geht mein Geist zu Gott. Er erscheint vor Gott, er zieht aus meinem Körper aus, mein Körper wird beerdigt, man betrauert, da liegt er. Das ist eigentlich nicht die Wahrheit bei einer Beerdigung. Was da liegt, ist das Haus meines Geistes. Das ist das Haus meines Geistes. Mein Körper liegt da. Mein Geist aber ist schon längst bei Gott und meine Seele. Sie sind bei Gott. So, ich gehe also zu Gott und dann erscheine ich vor Gott. Und Gott erkennt und sagt, oh, du hast in deinem Geist, du hast meinen Sohn Jesus aufgenommen. Du bist erlöst, du bist errettet. Und Gott sagt, geh ein in die Freude des Reiches Gottes. Und Gott lässt uns reingehen. Wenn ein ungläubiger Mensch ohne Christus stirbt, dann erscheint sein Geist auch vor Gott. Und Gott sieht in diesem Geist, oh, da ist kein Jesus drin, da ist kein Christus. Diese Person hat Christus abgelehnt. Und dann geht diese Person ins Totenreich. Und dort wartet sie auf das jüngste Gericht und dann auch die Aburteilung in den Feuersee. So, die Geister erscheinen vor Gott und da trennen sich dann die Wege. Die trennen sich, die gerettet sind, die Jesus haben, gehen in das ewige Leben. Die, die nicht errettet sind, die gehen erstmal ins Totenreich und sind eine andere Kategorie. Und wir sind wieder, wir gehören ja zu Gottes Volk. Wir sind eine Nation, ein Volk. Erst in diesem Vers in Kolosser 1, 12 bis 13 las ich, er hat euch fähig gemacht. Wir können eigentlich ab Vers 9 lesen. Deshalb hören wir auch nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Was sagt Römer 12, Vers 2? Werdet erneuert in eurem Denken, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Dass wir prüfen können, ohne erneuertes Denken, ohne dass wir unser Denken mit Gottes Wort erneuern. Und das ist, was Hebräerbrief sagt. Ich will meine Worte in ihre Gedanken und in ihre Herzen, in ihren Geist schreiben. Wenn das nicht geschieht, sind wir im Alltag als Christen nicht in der Lage zu beurteilen, was der Wille Gottes ist. Wir als Christen sind aber dazu aufgerufen und sollten in der Lage dazu sein, den Willen Gottes zu erkennen und auch den Willen Gottes zu beschreiben, zu sagen, das ist Gottes Wille. Werdet erneuert in eurem Denken, Römer 12, 2, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und wenn wir wissen, was der Wille Gottes ist, und den finden wir im Wort Gottes, dann lassen wir uns auch nicht irreführen durch irgendwelche prophetischen Reden oder Prophezeiungen. Dann werden wir alles anhand des Wortes prüfen und wir werden merken, da kommt jemand und sagt, das hat mir der Herr gezeigt. Und der Herr sagt, wir sollen das tun, dann muss sich das messen lassen an dem Wort Gottes. Und wenn sich das daran nicht messen lässt, dann muss sich das ausgrenzen. Wenn jemand herkommt und sagt, also, oder auch die Bibel sagt, falsche Propheten. Wir können erstmal, was ist, wenn jemand sagt, was weiß ich, ich sage ein Beispiel, auch für im Internet, ich weiß, man kann sowas immer verkehrt schneiden und dann Lügenmärchen verbreiten. Aber wenn jetzt irgendjemand prophezeien würde, am 14. Februar bricht der lange Louis zusammen, dann können wir uns jetzt darüber streiten, ob das sein wird oder nicht. Aber ich kann ruhig und gelassen den 14. Februar abwarten. Und dann wird sich zeigen, stürzt er ein oder stürzt er nicht ein. Und dann, falscher Prophet, lass uns miteinander reden. Tacheles. Müssen wir die Dinge anschauen. So, und es wird manches Mal wird Schaden gemacht, weil man einfach immer wild rumprophezeit. Und bei allem, auch wenn du manches Mal Menschen korrigieren willst oder du weißt, Mensch, da läuft was schief, du wirst als Seelsorger oder Leiter oft der Möglichkeit beraubt zu korrigieren, weil die Personen sagen, sie wissen schon, es könnte jetzt ein Haken sein, aber der Herr hat mir das so gezeigt. Also sagen sie, du kriegst das Signal, du darfst mich nicht korrigieren. So wie ich lebe, was ich tue, ist richtig, der Herr hat es mir gezeigt. Und ich weiß, wirklich schlimmer, stinkender Käse ist das, was du da erzählst. Der Herr hat es dir nicht gezeigt, weil es ist nicht in Einklang mit seinem Wort. Und dann kann ich nicht einfach dein Herz mir gezeigt. Und dann müssen wir klar und sauber sein. Sonst bringen wir Prophetie und alles in Verruf. Ja? Und manche lasse ich halt auch mit ihrem Stinkekäse einfach gehen. Ja, die Bibel sagt, manchmal sind es Leute, sie wollen sich nicht korrigieren lassen. Und jemand, der ständig angeht und dann und noch aggressiv wird. Sprüche sagt, so einen Menschen korrigiere nicht. Lass ihn laufen, weil er wird sich gegen dich wenden und über dich noch Dinge verbreiten. Also manchmal muss man Leute ins Unglück rennen lassen. Das ist nun mal so. Ja? So, wir haben ja alle das Wort. Also hier, er sagt hier, dass wir haben also gehört von euch und wir beten, dass ihr erfüllt werdet, Vers 9, mit der Erkenntnis seines Willens, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Wir brauchen Gottes Weisheit, Gottes Verständnis, Gottes Gedanken, Gottes Einsicht, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend und wachsend in jedem guten Werk durch die Erkenntnis Gottes und nicht durch eine religiöse Umprägung, sage ich jetzt, sondern wir sollen wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Wir können auch Menschen dazu erziehen, sich religiös christlich zu verhalten. Aber dann haben sie Religion, sie erfüllen Gesetze, sie erfüllen christliche Normen oder Vorschriften. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie Leben Gottes haben. Wir sind dazu aufgerufen, und Gott sei Dank ist es so, dass wir uns alle, jeder Einzelne, in Gottes Gegenwart begeben können. Wir können in Gottes Gegenwart eintreten. Und dort können wir beim Studium des Wortes, in Gemeinschaft mit Gott, erfüllt werden von der Erkenntnis seines Willens, mit seiner Weisheit. Christus Jesus ist uns gegeben von Gott zur Weisheit und zur Erkenntnis. Und dann gehen wir mit dem Herrn zusammen und dann verstehen wir das Wort. Und was haben wir in Sprüche vor einiger Zeit gelesen? Sprüche 2, 3, 4. Wenn du im Wort forschst und dann darin gräbst, wie nach Schätzen, dann wirst du klug werden und Weisheit wird in dein Herz kommen und so weiter. Und David sagt im Psalm 119, die Folge meines Studiums ist, sagt David, ich bin klüger geworden als meine Lehrer. Es ist nicht verboten, schlauer zu werden geistlich als dein Pastor. Ich fordere dich sogar heraus, Gott besser zu erkennen als ich. Aber bitte Gott, nicht Religion. Als Jesus kam, war das Ende von Religion. Gott hasst Religion, ich hasse auch Religion. Auch christliche Religion. Sie hat zu viel Schaden angerichtet. Und sie ist auch ohne Leben, sie ist tot. Wachsend in jedem guten Werk durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht oder nach der Dynamis, der Kraft seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren. Das wollen wir ja manchmal nicht. Wir gehen irgendwo an einen Stand und wir wollen den Döner bitte, aber innerhalb einer Minute. Und wenn der Strom ausgefallen ist bei dem im Haus, da hast du gelitten. Es ist zwar der beste Döner am Platz, aber wenn du nicht bereit bist, ich hole ihn mir woanders. Wir sind nicht mehr geduldig, wir wollen nicht mehr warten. Obwohl, damit fordere ich dich nicht auf, Döner zu essen. Es gibt auch noch andere Lebensmittel. Mit allem Ausharren, Langmut. Mit Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend. Und jetzt sagen wir ihm Dank. Er hat euch fähig gemacht zum Anteil am Erbe der heiligen Licht. Er hat uns fähig gemacht. Wir haben einen Anteil Gottes am Erbe Christi. Die Schrift sagt, wir sind Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Alles ist euer, weil ihr Christus gehört. Wir müssen wissen, dass wir nicht irgendwelche arme Betteljungs sind. Auch wenn im christlichen Lager immer wieder gesagt sind, wir sind Sünder und wir werden immer Sünder bleiben, dann ist das nicht wahr. Dann hat man seine Bibel nicht gelesen, weil in meiner Bibel steht geschrieben, wir waren Sünder und jetzt sind wir Heilige und Geliebte. Das ist, was die Bibel sagt. Und wir müssen das mal klar in die richtige Ordnung bringen. Aber weil unser Denken nicht erneuert ist, plappern wir nach. Wir hören irgendwann, sagt, wir sind Sünder und wir werden immer Sünder bleiben. Dann plappern wir es nach. Es ist aber nicht die Wahrheit. Denn wir sind Heilige und Geliebte. Steht das in deiner Bibel auch so? Dann sprich so über dich. Dann sage, dass du ein Heiliger und Geliebter bist. Dann sage, dass du das bist. Und sage, ja, wir sind immer Sünder, werden immer Sünder bleiben. Das ist ja schlimmer als ein abgestandener, zweimal getrunkener und gespuckter Kaffee. Er hat euch fähig gemacht zum Anteil der Heiligen im Licht und uns errettet aus der Gewalt der Finsternis. Du bist aus der Macht der Finsternis herausgerettet worden. Und Jesus sagt in Lukas 10, er sagt, siehe, ich gebe euch Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die gesamte Gewalt des Feindes. Das ist es, was Gott über uns aussagt. Und das müssen wir uns auch anziehen und das müssen wir auch annehmen. Wir sind nicht mehr irgendwer. Wir sind berufen, mit Christus zu herrschen. Und Paulus sagt, schon jetzt, in diesem Leben, wenn wir oben sind, ist das überhaupt keine Frage mehr. Aber hier, jetzt, in diesem Leben. Ja? Und nicht immer, ich gehe durchs Jammertal. Ja, wir gehen durchs Jammertal. Sehr oft, auch durch Tal des Todes. Aber was sagt David? Wo immer wir ein Jammertal oder ein Todestal betreten, dann machen wir diesen Ort zu einem Freudenquellort. Das sagt David. Dann machen wir verändern die Situation. Da, wo Leid und Schmerz hineinkommt, da kommen wir hinein und da fühlen wir mit. Und wir weinen vielleicht auch. Und ich meine nicht geheuchelt. Wir weinen mit den Weinenden. Wir trauern mit den Trauernden. Wir lachen mit den Lachenden. Aber wir sind dazu berufen, wenn wir in so einen Umstand von Schmerz und Leid und Niederlage und Depression hineinkommen, wir sind dazu berufen, dass dieser Ort umgewandelt wird durch unser Dasein, durch unser Einwirken, dass dieser Ort zu einem Freuden, zu einem Quellort wird und Menschen dort wieder menschenwürdig, das heißt, gottwürdig, gottgemäß auch leben können. Dazu sind wir aufgerufen. Wir können natürlich alles, wir können Böses mit Bösem vergelten. Wir können Böses mit Bösem vergelten. Aber wir können auch das Böse mit Gutem überwinden. Ja? Bist übrigens nicht die Einzige, die das umgekehrt hat. Eine evangelische Kirche hatte in ihrer Zeitung eine Überschrift zum Jahreslosung und da stand es, wie es ja auch heißt, überwinde das Gute mit Bösem. So ist das dann auch in Druck gegangen. Das ist dann natürlich schon manchmal ein bisschen peinlich. Also war es nicht die Einzige. Du siehst also, und das waren Theologen, ne? Und die haben schon, was weiß wie viele Semester drauf und vielleicht sogar noch einen Pastorenausweis und so. Also du siehst noch ganz gut aus. Also kannst dich jetzt mal trösten wieder mit diesem Gedanken. Jetzt schauen dich auch alle wieder freundlich an. Siehst du? Nein, nein. Okay. Und er hat uns errettet aus der Gewalt der Finsternis. Und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Beachte, wovon er spricht. Er hat euch fähig gemacht. Nicht er wird euch fähig machen. Er hat. Er hat. Er hat euch fähig gemacht. Das ist bei Gott Fakt. Das ist Tatsache. Er hat euch fähig gemacht. Er sagt auch, er hat uns errettet. Nicht er wird. Er hat uns errettet aus der Gewalt der Finsternis. Das sind Tatsachen. Er hat uns errettet und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir sind jetzt im Reich Gottes. Und was sagt der Epheserbrief? Dass wir zusammen mit Christus in die himmlischen Örter versetzt worden sind. Wir haben Jesus aufgenommen, wurden von Neuem geboren. Dann haben wir in der Taufe durch Untertauchen unseren alten Menschen begraben lassen. Dann sind wir aus dem Wasser hervorgekommen und die Bibel sagt, jetzt sind wir neue Menschen. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und spricht natürlich auch gerade auf unsere Wiedergeburt hin. Aber wir sind aus dem Wasser gekommen und dann sagt Paulus im Römerbrief, er setzt das gleich damit, dass wir jetzt schon auferweckt sind mit Christus. Und der Epheserbrief sagt, ihr seid mit Christus in die himmlischen Äther versetzt. Und da ist unser Platz. Und das ist es, was Paulus hier im Kolosserbrief sagt. Er sagt hier ganz eindeutig und klar, er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Nicht er wird uns versetzen, er hat uns versetzt. Wir sind jetzt schon da, auch wenn wir in dieser Erde sind. Wir sind körperlich auf dieser Erde, aber in unserem Geist, in unserem Glauben und in dem, was er uns geschenkt hat, sind wir in der Position bei Christus. Als der Mensch geschaffen wurde, dann die Bibel sagt, Gott schuf den Menschen wenig geringer als sich selbst. Wenig geringer heißt es, wenig. Da war Gott und gleich, der Text sagt sogar, sie waren auf einer Ebene, aber von der Ordnung und Rangstellung, Gott war, ist drüber. Ist auch klar, haben wir auch kein Problem. Aber dann kam der Sünd und dann darunter kommt die Ebene der dämonischen Welt, der Geister. Erstmal die Engel und dann kommen die Dämonenwelt. Aber also Gott, der Mensch, Adam, Eva, Engel, Dämonen. Die Bibel sagt, wir sind über die Engel gesetzt. So, und jetzt, als Adam und Eva fielen, Dann sind sie die ganze Treppe runtergefallen und sind bis unter die Dämonen gelandet. Unter die Engel, unter die Dämonen, bis unten. Und seit dem Sündenfall lebt der Mensch auf dieser Ebene. Er lebt unter dem Einfluss des Gottes dieser Welt. Satan, sagt Jesus, ist der Gott dieser Welt. Er nennt ihn auch den Fürst dieser Welt. Er sagt, der Fürst dieser Welt kommt und er hat nichts an mir. Er hat an mir keinen Haken. Er hat bei mir nichts. Er findet bei mir nichts, wo er sagen kann, du, Jesus, hast gesündigt. Daran hast, da hast du dich verfehlt. Oder da könnte ich jetzt eingreifen in dein Leben. Er findet an mir nichts. Er fand erst an Jesus etwas, als Jesus unsere Sünden auf sich nahm. So, Christus kam unter die Engelwelt, auf unsere Stufe, auf unsere Ebene. Und dort wurde Jesus gekreuzigt. Dort wurde er das Opferlamm. Dort vergoss er sein Blut für uns. Und bei der Auferstehung, sagt der Hebräerbrief, da nahm er das Blut mit zu Gott ins Allerheiligste. Ihr habt das in dem Buch gelesen, mit dem Altar und mit dem Vorhof, dem Heiligen, Allerheiligsten, dass der Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste ging und diesen Dienst auch mit dem Blut der Versöhnung dort geschaffen hat und mit dieser Räucherpfanne. Könnt ihr ja im Buch nochmal nachlesen und auch vertiefen. So, also Jesus, als er auferstand von den Toten, er nahm, der Hebräerbrief sagt, sein eigenes Blut und brachte es ins Allerheiligste, weil es steht ja geschrieben, der Tempel oder auch die Stiftshütte, die gebaut wurde, dieses ist ein Abbild des Himmlischen. Und zwar steht geschrieben in der Bibel, es ist eine kleine, verkleinerte Form sogar des Himmlischen. Also es gibt dieses Allerheiligste in der Gegenwart Gottes, das ja durch das Opfer Jesu eröffnet wurde. Der Vorhang zerriss von oben bis unten an und jetzt sagt der Hebräerbrief, jetzt kannst du mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade treten. Diese Bundeslade mit dem Deckel drauf und die Engel, die einander zugewandt sind, ihre Flügelspitzen sich berühren. Dieser Deckel, diese Bundeslade, die wird auch Gnadenstuhl genannt. Das heißt, Gott sagt, du kannst jetzt als Jünger Jesu direkt bis dahin durchgehen. Mit Freimütigkeit, mit Zuversicht, sagt Luther, mit Kühnheit, mit Offenheit, mit voller Rechtmäßigkeit, weil du Christus angehörst, hast du das volle Recht, da durchzugehen. Das ist unser Zustand. Wir sind Himmelsbürger geworden. Wir sind nicht mehr Fremdlinge, sondern wir sind Bürger Gottes, Hausgenossen Gottes, Mitbürger und Hausgenossen Gottes sind wir. Wir sind nicht mehr Fremdlinge. Im Himmel sind wir bekannt. Und egal, wie klein oder gering oder schwach oder mickrig du dir vorkommst als Gläubiger, wenn du unterwegs bist und irgendein Engel, da sie nicht allgegenwärtig sind, und irgendein Engel, er sieht das Lächeln des himmlischen Vaters und er sieht, weil der Vater dich anschaut und du sagst, Mensch, ich komme mir vor wie die letzte Krücke. Und der Vater lächelt und der Engel sagt, was lächelst du so? Dann wird Gott sagen, gehört zu mir, mein Sohn, meine Tochter, erlöst durch meinen Sohn Jesus. Wir sind Gottes Lieblinge. Wir sind geliebte Gott. Geliebte ist eigentlich zu sehen. Wir sind seine Söhne, seine Lieblinge. Ihr seid meine, nicht geliebten Töchter, ihr seid meine Töchter, meine Geliebten. Gott ist da, er ist ganz stolz auf uns. Ich bin doch auch stolz auf meine Kinder, selbst wenn sie ganz daneben liegen. Selbst wenn meine Kinder verkehrt leben, werde ich sie aufhören zu lieben? Werde ich deshalb sagen, ich mache einen inneren Abstand? Nein, wenn sie in Verkehrtheit laufen, brauchen sie meine Liebe und meine Zuwendung und meine Hilfe noch mehr, als wenn alles glatt und gut läuft. Und Gott hat uns geliebt, als wir noch Verbrecher waren, schmutzige Sünder, in Sündenlumpen, um es mal altchristlich, pfingstlich irgendwie auszudrücken. Und dann kam Jesus bis unter diese Engelwelt. Und als er dann auferstand von den Toten, dann brachte er sein Blut ins Allerheiligste. Und dann kam er nochmal 40 Tage zurück und lehrte seine Jünger. Das ist eine kurze Episode. Wenn wir sehen, er steht auf, er nimmt die Gefangenschaft gefangen, das heißt die gläubig Verstorbenen des Alten Testamentes, die nahm er jetzt mit. 1. Petrus 3 spricht er davon, dass er 3 Tage im Totenreich der Verdammten, der Verurteilten war, die auf das ewige Gericht warten. Und dann wird uns geschildert in 1. Petrus 4, dass er dann frohe Botschaft, Evangelium den anderen brachte, den Verstorbenen. Und diese Gefangenschaft, sagt sich, führte er zu Gott. Er nahm diese Menschen zu Gott. Und auf seiner Reise, ihr kennt all diese Passage, Er ist unterwegs zum Himmel mit dieser Gefangenschaft, mit diesen Gläubigen des Alten Testaments, mit seinem Blut. Und dann sieht er die Maria an seinem Grab weinen. Und dann geht er runter und sagt, er sagt, stopp, die ganze Himmelsgesellschaft stoppt. Und er geht an das Grab und er spricht sie an. Und sie sagt, Herr, warum weinst du? Fragte, Herr, sie haben meinen Herrn weggetragen. Sie haben ihn weggetragen. Und dann sagt er, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und er sagt, Maria. Und dann sagt sie, Rabuni. Da dreht sie sich um und will seine Füße umfassen. Er sagt, stopp, nicht anfassen. Ich war noch nicht bei meinem Vater. Denn er war ja gerade unterwegs, sein Blut ins Allerheiligste zu bringen. Das ist, was ihr ja lest, auch in diesen Tagen. Er brachte sein Blut ins Allerheiligste. Dann hat er seinen hohen priesterlichen Dienst und seinen Pflichten, ist er dort nachgekommen, es mal so zu nennen, im Heiligsten, im ewigen Heiligtum bei Gott. Hat sein Blut dorthin gebracht, ist in dieses Allerheiligste gegangen und dann ist er auf die Erde gekommen. Denn ein paar Tage später sehen wir, dann kommt er und sagt dem Thomas, Thomas, ja, übrigens so viel zu Gottesdienst schwänzen, du verpasst immer wieder was. Weil es heißt, er kam nämlich schon am selben Tag, war er da und er kommt zu den Jüngern, die Türen waren verschlossen, da heißt es ausdrücklich, Thomas war nicht da. Der war wahrscheinlich wieder bei Meckes oder irgendwo, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, Thomas war nicht da. Und die anderen sehen und dann kommt, später treffen sie den Thomas und sie sagen, du, wir haben den Herrn gesehen, der war hier. Was sagt Thomas? Bla, bla, bla. Ich glaube nur, was ich sehe. Wenn ich nicht meine Finger in seine Seite lege und in seine Hände, dann glaube ich das nicht. Und eine Woche später, die Türen sind zu, Jesus erscheint im Raum, sagt, hallo Thomas, würdest du mal bitte gerade die Finger bei mir reinlegen? Mein Herr und mein Gott. Was meinst du, wie viel du schon mit Gott verpasst hast, weil du Gottesdienste geschwänzt hast? Hast echt viel verpasst. Denn die Gemeinde, in der Gemeinde verherrlicht Gott sich. Das ist die Offenbarungsstätte Gottes. Ja. Wir tun immer wieder die Kinderdienstmitarbeiter auch leid, aber irgendjemand muss es tun. Wir bilden ja immer mehr aus, damit mehr gewechselt werden kann und sie auch teilhaben können an den Gottesdiensten. Aber gemeinsame Gottesdienste zu feiern, ist doch einfach was Tolles. Oder? Ist jemand der Meinung da? Ach komm, jetzt musst du nicht mehr nach dem Mund reden. Komm.
Ja.
Ist das echt toll? Ja, ja. Bist du ein ganz neuer Mensch geworden, seit du hergekommen bist?
Ja.
Ne? So eine alte Sündengurke und jetzt bist du ein fröhliches Gotteskind. Hey, ja. Eine frische Blume, da hast du recht. Seht ihr, das ist Verwandlung von Sündengurke zu frischer Blume. Das ist doch ganz einfach. Okay. Ja. Also, er hat uns versetzt in das. Und dann ist Jesus hoch, und jetzt ist er zu Rechten des Vaters. Und jetzt ist Jesus wieder oben mit dem Vater, dann kommen die Engel, dann kommen die Dämonen. Aber wenn wir uns bekehren, dann werden jeder, der Jesus aufnimmt und wiedergeboren wird, kommt direkt von der untersten Stufe unter der Finsternis, unter den Dämonen, direkt wieder bis über die Engel, direkt unter Gott. Direkt wieder auf seine Ebene. Mitbürger Gottes, seine Hausgenossen, wir sind dort mit ihm in die himmlischen Örter versetzt worden. Und das ist so toll. Wir haben Vers 14, wir haben die Erlösung. Wir haben das. Nicht wir werden sie haben, wir haben sie. Hallo, wir haben die Erlösung. Wenn du Jesus angenommen hast, Vergebung der Schuld empfangen hast, du hast Erlösung erfahren. Dein Teil, dein Platz, du kannst sagen, ich bin erlöst. Ich habe Erlösung erfahren. Ich habe Vergebung erfahren. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gezeigt hat. Wir dürfen uns Söhne Gottes nennen, Kinder Gottes nennen. Wir sind nicht nur, wenn jemand dich fragt, sagt, hey, wer bist du? Ja, ich bin der Herbert. Gott sagt, hey, bitte nicht unterschlagen, du bist ein Kind Gottes. Also im Prinzip, wenn uns jemand nach unserem Namen fragt, müssten wir sagen, Herbert, Kind Gottes. Das wäre so, was du sagen müsstest. Daniel, Kind Gottes. Ja? Ja. Aber ist es nicht manches Mal so, bist du ein Kind Gottes? Ich weiß nicht. Dann ist es, als wenn wir da eine saure Gurke gerade verschlingen. Was ist passiert? Was ist los? Warum? Weil du nicht weißt, dass du die Erlösung hast. Aber wir haben früher noch gesungen, erlöst bin ich, darf es wohl rühmen. Erlöst durch des Heilandes Blut. erlöst. Das darf ich rühmen. Das darf ich rausrufen. Das darf ich proklamieren. Ich bin erlöst. Ich gehöre zum Himmel. Ich gehöre nicht mehr in das Reich der Finsternis. Ich lebe im Todestal, im Baccaratal hier auf der Erde. Aber wo wir erscheinen, wir sind doch, haben wir, hört die Predigt, lest die Predigt im Internet, hört sie nach. Die hört die Predigt im Internet nach, was ihr, als Jesus kam, hatte Gott endlich wieder einen Körper auf der Erde. Dann ist Jesus zum Vater. Und jetzt sagt die Schrift so eindeutig, und Paulus sagt, jetzt seid ihr der Körper Christi. Das heißt, wo immer wir hingehen, sind wir Gottes Offenbarungsstätte. Wo immer wir hingehen, sollen Menschen mit dem Himmel in Berührung kommen. Und das ist so stark. Wenn du betest, verstehst du? Früher haben wir gesagt, oh, wenn ich bete, ich muss ja, oh Herr. Weißt du, was den meisten Christen, glaube ich, durch den Kopf geht? Bin ich jetzt heilig genug? Bin ich jetzt schon richtig genug? Habe ich jetzt genug Salbung? Habe ich jetzt? Und dabei schütteln wir und wir denken dauernd, die Leute werden vom Geist geschüttelt. Dabei ist es unsere Unsicherheit, die daran rumrüttelt. Habe ich nicht. Verstehen? Nein. Ich weiß doch ganz einfach. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ist das richtig? Er lebt in uns. Und weißt du, der in mir lebt. Er sagt, gib mir deine Hände. Ich sage, bitte, gerne, Herr. Und der Herr macht, und erreicht die Person. Und sie erlebt Heilung. Ich kann ihr den Kopf rumdrehen, dass sie rückwärts schaut. Alles Mögliche. Sie wird nicht geheilt davon. Sie hat ein neues Problem. Verstehe. Gott ist der Handelnde. Weißt du, das befreit mich ungeheuer. Du kannst sogar vollgefressen sitzen, weil du gerade eine gute, super Feier hattest und sagst, ich bin eigentlich jetzt mir nur noch nach einem Bäuerchen zumute. Und da kommt jemand, sagt, ich brauche Gebet. Geht nicht, ich habe gerade bäuerische Probleme. Das geht ja, verstehst du? Das ist, weil du auf dich baust. Aber du, ist egal, wie es dir geht, ob du Zahnweh hast, Kopfweh hast, ob deine Hühneraugen schielen, ganz egal, was mit dir passiert. Wenn jemand Gebet braucht, es ist doch nicht, bist doch nicht du. Du gibst doch nur dein Fleisch. Gott sagt, gib mir dein Fleisch und ich werde handeln. Sie taten, was er sagte und der Herr bestätigte. Du kannst es nicht bestätigen. Egal, wie viel Mühe du und ich uns geben, wir können es nicht bestätigen. Wir können nur sagen, Gott sagt, ich brauche deine Hand. Sag ich, bitteschön, Herr. Gott sagt, ich brauche deine Zunge, deinen Mund. Sag ich, bitteschön, dann spreche ich, Herr. Und was sagt Johannes in seinem Brief? Und der Heilige Geist überführt, überzeugt. Verstehen wir? Aber wir predigen, haben wir uns schon viel Mühe gegeben. Und jetzt wollen wir auch noch überzeugen. Jetzt, na, glaubst du es jetzt? Empfindest du schon was? Spürst du schon was? Klingelt es bei dir? Verstehst du? Und irgendwann, ja, nichts klingelt, nichts spürst du. Warum? Weil wir den Menschen total weglenken von Gott. Ich bin überzeugt, wenn ich rede, dass Gott dann etwas tut. Ich bin überzeugt, wenn ich meine Hand wo auflege, dass Gott etwas tut. Ich weiß nämlich so sehr, dass es nicht auf mich ankommt. Es kommt nur darauf an, dass ich meinen Körper, wir sind Körper Gottes, Körper Christi. Ich muss nur meinen Körper wo drauflegen. Ja, für dich beten am Donnerstag bei uns, hab nur meine Hand draufgelegt. Ganz abends, wir haben gesagt, für deine Sache gebetet. Und der Heilige Geist kam und du hast gemerkt, Gottes Kraft war da. Verstehst du? Und ich war an dem Abend einfach müde. Ja. Einfach, ich weiß, oh Herr, du siehst diese Not, du siehst dieses Problem, du siehst diese Schwierigkeit, was auch immer es ist. Herr, danke, dass du jetzt handelst. Und dann glaube ich, dass er handelt. Dann glaube ich, da muss ich nichts machen. Wie sagte mir ein Mann, also ich werde Jesus niemals zum Herrn machen. Allein schon, weil ich Jesus Herr nennen würde, werde ich das nicht tun. Und doch, du gibst jemand die Hand und auf einmal merkst du, jemand wird berührt. Und manches mal ganz einfach, stehen in einer Hotelhalle. Und wir beten ganz einfach nur für die Leute. Und während wir beten, rechts von mir ist die Besitzerin des Hotels. Wir stehen dort mitten im Foyer und wir beten. Ich sage dir nur, oh Gott, ich danke dir für diese Leute, für diese Person. Ich danke dir für diese Frau in diesem Hotel. Ich danke dir. Und das war alles. Und dann fing sie an zu weinen. Und sie mitten in der Hotelhalle auf ihre Knie und betete Gott an. Verstehst du? Wir haben es doch. Wir wollen immer leisten. Hör auf zu leisten. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Söhne Gottes. Und ich bin mir so bewusst, ich bin Gottes Körper auf dieser Erde. Und du auch. So. Kolosserbrief. Kolosserbrief, Kapitel 1 immer noch. Dann spricht Paulus ab Vers 26, es ist das Geheimnis, das von den Weltzeiten, von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist, das Geheimnis ist, es war bis dahin verborgen, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das war ein Geheimnis, das wusste man vorher nicht. Und an anderer Stelle sagt Paulus, hätte der Teufel gewusst, dass das passiert, dass dieses Malheur passiert, dass Christus in uns wohnen würde, dann hätten die Fürsten und Gewalten, der Teufel, sie hätten den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Der Teufel hätte eine Armee aufgestellt, Wachpersonal, eine Leibgarde aufgestellt. Jesus darf nicht sterben. Aber er wusste nicht, das war bis da, als Gott es dem Paulus sagte, das war das Geheimnis. Dass nämlich jetzt Gott nicht irgendwo in einer Stiftshütte wohnt oder in einem Tempel aus Stein, sondern dass er jetzt in jedem wohnen wird, der wiedergeboren ist zu einer neuen lebendigen Hoffnung, in dem Christus lebt. In dem, der neu geboren wird, wird Christus wohnen. Das war ein Geheimnis. Der Teufel kannte das nicht. Das war, gab es bis dahin in der Weltgeschichte auch noch gar nicht. Das gab es erst seit Jesus zum Vater ist und seit wir sein Leib geworden ist. Und dann wohnt er in uns. Und die ganze Fülle Gottes war in Christus. Und ihr seid jetzt in ihm zur Fülle gebracht. So, der Teufel hätte er gewusst, sagt Paulus, dass Christus, dass jetzt Jesus in jedem Gläubigen wohnen würde, sie hätten den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Aber ich muss sagen, dumm gelaufen, Teufel. Dumm gelaufen, Pech gehabt. Wie sagte mal ein Mädchen, als ich in der Richtung was sagte? Teufel, ne. Dumm gelaufen, einfach dumm gelaufen. Ist nicht mehr rückgängig zu machen. Jeder, der jetzt von Neuem geboren wird, in dem kommt Christus, wohnt in ihm. Christus in uns. Und das war das Geheimnis. Und das sagt ja Paulus hier, er greift das ja so schön hervor. Christus in euch, das war verborgen, dieses Geheimnis. In euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, diesen Christus, der in dir Wohnung machen will, der in dir leben will. Diesen Christus verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen. Das heißt nicht du. Sondern das Griechwort ist Parakaleo, indem wir jeden Menschen an unsere Seite rufen. Jeden Menschen an unsere Seite rufen und jeden Menschen aller Weisheit lehren. Wir bedrohen nicht Menschen. Als ich jung bekehrt war und jemand nicht aufgrund meines Zeugnisses und meines Flyers auf der Straße jetzt hellauf begeistert war, da war ich oft stinkig. Ja? Hab Flyer verteilt und dann kam jemand, behalt dein Flyer, behalt deinen Gott. Ja, da habe ich schon manchmal gesagt, wenn du dich nicht bekehrst, kommst du in die Hölle, die Rache des kleinen Mannes. Ja? Dann komm, du. Ja? Das ist nicht ermahnen, das ist Bedrohung. Da werden die Leute erst vom Teufel bedroht und dann schlägen wir noch einen drauf. Ja? Aber er sagt, wir Parakaleo, indem wir jetzt jeden Menschen herzurufen. Wir rufen Menschen auf den Straßen herzu, wir rufen Menschen im Internet herzu. Wir sagen, hey, kommt, hört uns zu. Wir wollen euch sagen, dass euer Leben eine andere Richtung nehmen kann. Wir wollen euch sagen, dass es Christus ist, der gerne in euch wohnen will und der eurem Leben Qualität geben wird, Stärke geben wird, Kraft geben wird, Veränderung geben wird, Sinn geben wird. Und Gott will euch sein Erbe, das er Christus schon gegeben hat, will er euch austeilen. Ihr sollt das gleiche Erbe haben wie Christus. Wir rufen herbei und wir lehren sie in aller Weisheit. Wir lehren um jeden, was lehren wir dann? Jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das ist, was wir lehren. Du, wie Menschen mit Jesus leben. Aber wir haben in unseren Gemeinden ja oft und sicherlich in manchen Ecken bei uns auch, wir lehren Menschen, wie sie sich benehmen sollen. Wir haben Normen, du, also wenn du in die Gemeinde kommst, dann solltest du so und dann solltest du so. Ja? Als ich mich bekehrte, da hatte ich ja lange Haare. Und nach jedem Gottesdienst war klar, Bruder sowieso, 1,89 Meter oder 87, stand an der Tür und sagt, Herbert, die Haare müssen ab. Aber damals war ich liebte Jesus von ganzem Herzen, aber ich war immer noch sehr rebellisch und bockig. Sowas kennt ihr nicht. Wenn ihr euch bekehrt, ist bei euch immer glatter Schnitt. Bei mir war das noch ein bisschen anders. Aber da war ich immer so. Und dann, und mein Pastor hat mich ja immer präsentiert. Ich war doch dieses schöne Menschending, dass er sagen konnte, hier, das ist der Herbert. Und der, wenn er, ich war immer mit meinem Pastor unterwegs. Und dann hat er mich mitgenommen. Und wenn eine Gemeinde kam, er war eingeladen. So, der Herbert ist hier, stellte mich dem Pastor vor. Der hat ein gutes Zeugnis, der war im Knast. Ich meine, ganz klar, wir haben den Gemeinden damals vermittelt, du bist nur ein echter Christ, wenn du vorher im Knast warst. Weil die anderen wurden nie gesagt, hast du auch noch was zu sagen? Was hast du mit Jesus erlebt? Hey, ich bin schon gläubig, seit ich mit meinen Eltern in die Gemeinde komme. Oh, du arme Sau. Wir sagen das nie, aber wir verhalten uns oft so. Verstehst du? So, und dann hat er mich wieder auch mitgenommen, eine Gemeinde, größere Gemeinde. Da kam ich jetzt nicht zu Wort. Warum überhaupt nicht? Naja, wie auch immer. Ich kam da nicht so. Aber am Schluss, mein Pastor, das ist übrigens der Herbert, von dem ich dir erzählt habe, Knast und blablabla. Also, man gab ja auch Zeugnis, ich brauche ja gar nicht mehr selber reden. Knast, Herbert. Und dann sagte, schön, dass du zu Jesus gekommen bist, aber die Haare müssen ab. Das war so sein Ding, die Haare müssen ab. Weißt du, und ich denke natürlich, wenn das so viele Geschwister aufgeregt haben, ich sage, ich will allen Gutes tun und ich will in Liebe wandeln, da hätte ich eigentlich sagen müssen, hey, schneid deine wunderschönen Locken ab. Auch wenn alle hinterher trauern vielleicht, die das gemocht haben. Und dann, aber ich habe es nicht gemacht, ich war stur. Ich wollte ja, aber ich habe ja gar nicht mal gemerkt, dass ich so stur bin. Aber mir waren eigentlich die Gefühle der anderen in dem Sinne egal. Aber eines Morgens gehe ich zur Arbeit und ich stehe auf, ich erwache und der Herr sagt, Herbert, heute gehst du zum Friseur. Sage ich, okay Herr, das mache ich. Weil ich wollte ihm gehorchen. Ich wollte tun, was er sagt. Ich mache es. Bin zur Arbeit, habe meiner Chefin gesagt, könnten Sie bitte 2-3 Stunden laden sein? Ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber ich muss zum Friseur. Mal Locken kommen weg. Und dann sagt sie, in Ordnung, Herr Ericke, bin ich zum Friseur und habe mir Haare schneiden lassen. Klar. Ja, aber das war auch nicht schlecht, weißt du, dann hat die Leute, jetzt stand natürlich keiner mehr, was weiß ich, der jetzt sagen, ich vermute, das hätte man aufnehmen müssen, ich vermute, dass der Bruder, der mich über Monate ermahnt hat, schneid die Haare ab, als ich jetzt auf einmal mit kurzen kam, ich weiß heute nicht mehr, wie er ausgesehen hat, als er mich so sah, aber das wäre sicherlich ein interessantes Bild gewesen. Aber es gab auch so einige Mädels, die sagten, oh, wie schade. Sah es ja so gut aus, fast wieder die Tränennase und wie auch immer. Na, aber ich will ja tun, was Gott sagt. Verstehen? Und ich glaube, natürlich ist es so, wenn ich weiß, das stört meinen Bruder oder meiner Schwester, dann werde ich doch alles tun, auch, sage ich mal, dass ich nicht störe, ob ich lange Haare oder kurze Haare. Jetzt mag ich keine langen Haare mehr. Ich mag es eigentlich kurz. Ich hätte es eigentlich noch kürzer jetzt geschnitten, aber zum Winter muss es halt doch schon mal so einen halben Zentimeter länger sein. Also, ich habe meiner Frau schon gesagt, für den Sommer, ich mache mal vielleicht so ganz kahl, so, wisst ihr, so nichts mehr drauf. Das wäre doch was. Also, wollt ihr es mal sehen? Okay, lass uns abstimmen. Okay, nein, gut. Das geht aber nicht. Wisst ihr, warum das nicht geht? Weil in meiner Bibel steht geschrieben, der Mann sucht seiner Frau zu gefallen. Und da es meiner Frau nicht gefällt, kann ich so etwas nicht tun. Schade. Also na, kann ich das nicht tun. Und dies umgekehrt auch. Die Frau sucht ihrem Mann zu gefallen. Beides. Das ist, was die Bibel spricht in Bezug auf Ehe. Ich will dir gefallen. Und selbst wenn der andere vielleicht mal nicht so ist, wie ich es gerne wünsche oder möchte. Jeden Menschen zu lehren, jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und ich bitte dich, lass uns nicht in Äußerlichkeiten festmachen, sondern lasst uns alles dazu beitragen, dass jeder unter uns möglichst enge Beziehung mit Jesus lebt. Und glaub mir, Jesus wurde mit meinem Kopf fertig und er wird auch mit einem anderen Piercing fertig werden. Er wird damit fertig, glaub es mir. Da herumzureiten hat keinen Sinn. Ich kann das geduldig abwarten. Manchmal sagen Leute, weißt du, Herbert, guck, das ist so und das ist so und das ist so. Und dann weiß ich nur, es gibt eine Diskussion und das bringt nicht viel. Und? Ja, dann guckt man mich an so, und? Jetzt hast du nichts mehr zu sagen. Doch, so, ich habe noch was zu sagen. Ich warte geduldig, bis du deine Meinung änderst und das tust, was ich dir empfohlen habe. Verstehst du? Wenn wir biblische Dinge wissen, wo mein Denken erneuert ist, wo ich weiß, das will Gott, da brauche ich nicht mehr drüber diskutieren. Das ist klar. Das fangen wir an und nehmen das in unser Leben rein. Da muss ich nicht mehr Kaugummitechnik rumziehen und was weiß ich. So, es ist wichtig, dass Christus in unserem Herzen ist. Er sagt hier vollkommen Christus dazu, wozu ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Darum bemühe ich mich, dafür kämpfe ich, darin ringe ich. Ich möchte, dass Menschen eine gute, gesunde, gestärkte Beziehung in Gott kriegen. Und wenn ich denke, wie viel Energie oft aufgewandt wird, tu das nicht, lass das nicht. Und Paulus sagt ja im Kolosserbrief, hör nicht, da sagt man, das sollst du nicht anfassen, das sollst du nicht essen. Paulus sagt, das sind Gesetze, lass sie weg. Ja, und dann kommen, wie sagte mir neulich Herbert, bist ja sehr in Ordnung, aber ganz in Ordnung wärst du, wenn du den Sabbat noch halten würdest. Da muss ich sagen, du irrst dich, weil den Sabbat gibt's nicht mehr. Kolosserbrief sagt, es gibt nun keine Sabbate und keine Neumonde mehr, sondern für den Gläubigen ist jeder Tag heilig. Gott hat das beendet. Er hat religiöse Gesetze und das hat er beendet. Er ist mit Leben gekommen. Und wenn du nun mal anders keinen Dienst hast, dann ist dein Sabbat eben am Dienstag oder dem anderen sein Sabbat am Mittwoch oder dem anderen sein Sabbat eben am Freitag. Es ist wurscht. Wir sollten einen Tag haben, wo wir verschnaufen, wo wir zur Ruhe kommen, weil Gott auch ruhte am siebten Tag. Aber es gibt sie nicht mehr. Das ist Menschenwerk. Das ist Erfindung von Menschen. Stehen geblieben im Alten Testament. Das Neue Testament sagt, dass Gott das aufgehoben hat. So, also wir sehen, und manches Mal sind wir so mit diesen Dingen am Rumkämpfen und so oft kommen Leute, Herbert, was meinst du, soll ich das so tun? Dann musst du mit dem Herrn sprechen. Natürlich weiß ich, was man tun sollte. Dann musst du mit dem Herrn sprechen. Okay, ja, habe ich schon. Kommt dann manchmal. Ich sage, und was hat er gesagt? Ja, er hat gesagt, ich soll das so und so machen. Ich sage, dann tu es doch. Verstehst du? Aber wir hoffen ja immer noch, dass den wir im Rat fragen, der uns noch eine Ausweichmöglichkeit gibt, dass wir nicht tun müssen, was Gott oder brauchen, was Gott sagt. So, wir gehen zu Gott, wir sprechen mit Gott. Natürlich holen wir Rat, wenn wir auch neu im Glauben sind. Wir brauchen Rat und wir brauchen auch, wenn wir lang im Glauben sind, Rat. Denn Pläne kommen durch Beratung zustande, so sagt es die Schrift. Und Paulus sagt, ich will, dass ihr wisst, Kapitel 2, welch großen Kampf ich um euch und die um Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und Reichtum, Gewissheit, Verständnis und so weiter und so fort. Ich habe einen großen Kampf um euch, sagt Paulus. Ja, was war denn der große Kampf, den er hatte um die in Laodicea? Lass mich noch einmal einen Vers, bevor ich da gerade noch mal reingehe. Epheser könnt ihr euch noch merken. Epheser Kapitel 3, Verse 8 bis 13. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Wir haben jetzt gesehen in Kolosser, dass Christus uns, damit jetzt die Mächten und Gewalten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan bekommen. Den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt. Und Gott sagt, also wir leben ja manchmal so nach außen, wenn wir in die Gemeinde kommen, dann sind wir dieses Halleluja-Chorus-Smile-Gesicht. Ja, und wir sind lieb zum anderen und freundlich. Und sagen, oh, darf ich dir die Tür aufmachen? Und kommt man dann zu Hause an und die Frau sagt, kannst du mal die Tür aufhalten? Mach das selber auf. Wir leben zwei Welten, verschieden. Hier sind wir dann höflich. Ja, und ach, du wolltest ein Buch haben, darf es auch noch ein zweites sein? Und so war, also wir sind immer höflich so. Ach ja, ach du möchtest hier sitzen, bitte hier. Aber wie sind wir auf der Arbeit? Wie sind wir zu Hause? Du Schatz, da sitze ich eigentlich gern, ich hab's mit meinem Rücken. Such dir doch einen anderen Platz. Zu Hause sind wir anders. Geh, mach, bring, such. Aber in der Gemeinde, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und dann gehen wir zu Hause. Ja, ganz einfach. Wie sagte mir mal Gottesdienstbesucher, sagt, weißt du, Herbert, wenn ich mit meinem Mann hierher komme, Scanfeld ist nicht hier, ich sage auch nicht, wer es ist, oder wollt ihr den Namen wissen? Tut mir, ich kann ihn euch nicht sagen, ich weiß es nicht, wie gesagt, beim Besuch. Weißt du, Herbert, wenn ich mit meinem Mann herkomme, in der Gemeinde, der ist hier super heilig, auch wie er singt und anbetet, du denkst wirklich, Engel Gabriel weilt unter uns. Aber sie sagt, wir sind noch nicht zu Hause. Dann ist der Satan schon wieder da. Der benimmt sich mir und den Kindern gegenüber wie ein Teufel. So zwei Welten. Und das ist Religiosität. Das ist stinkig. Da verstecken sich sogar da Hühneraugen. Das ist furchtbar, sowas. Nein, welch großen. Und hier, weißt du, was aber das Ding ist? Der Teufel sieht uns. Durch die Gemeinde. Interessanterweise sagt er hier nicht, die mannigfaltige Weisheit soll durch die Gemeinde der Welt bekannt werden, sondern er sagt den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt. Weil Gott sagt, sie sollen sehen, wie wir unser Leben mit Gott leben. Weil sie beobachten uns und die wissen genau, der Teufel weiß ganz genau, ob ich der Halleluja-Boy hier bin und zu Hause der Verfluch-mich-Boy. Er weiß es, er sieht es. Und wir sollen hier und zu Hause und im Beruf, an der Uni, wo wir sind, da sind wir solche, die anfangen, Gott zu repräsentieren, Gott herauszutragen. Die Fürsten und Gewalten, die in der Luft herrschen, die sollen sehen, der lebt nicht nur sichtbar, sondern auch unsichtbar. In der unsichtbaren Welt lebt er seinen Glauben ernsthaft mit Jesus. Versteht ihr, was ich meine? Kompliziert, das war jetzt nicht gut. Okay, gut. Also, das ist, und die Fürsten und Gewalten, und dann kommen sie und sagen, an dem kommen wir nicht dran. Der lebt so. Dieser Teufel sieht es, die lebt so. Diese Gemeinde kommen wir nicht dran. Diese Gemeinde lebt so. Das ist so, und die Welt, der Teufel sieht es. Und wir wollen manches Mal, Teufel, geh weg, da kommen wir in die Gemeinde, kannst du mal für mich beten, dass der Feind mich verlässt? Ja, er verlässt dich, wenn wir hier beten, das glaube ich. Aber wenn du ohne Jesus dann wieder durch die Woche gehst, dann wird er auch wieder zu dir kommen und wird sagen, hallo mein Freund, war so einsam diese 2 Stunden im Gottesdienst, als du fort warst. Schön, dass du wieder da bist. Ja, pfui. Und den hast du dann auch noch im Schlafzimmer vielleicht und überall, das will jetzt keine Angst machen, vielleicht brauchst du es manchmal. Aber versteht mal diese so, wir sagen, hier laden wir ab und dann laden wir wieder ein. Weil unser Leben lädt den Teufel ein. Nicht unsere Worte. Wie wir unser Leben leben, das ist Tür öffnen oder Tür schließen. Und Paulus sagt, ihr, die in Laodicea, er sagt, welch großen Kampf ich um euch habe. Auch im Kolosser. Er sagt euch im Kolosser und ihm Laodicea. Kolosser könnt ihr dann zu Hause alleine nochmal lesen. Schau doch mal gerade in Offenbarung 3. Er sagt da in 3,14, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. Versteh mal, Paulus sagt, hallo ihr Kolosser-Leute, hallo ihr Laodicea-Leute, ich habe ein großes Problem mit euch. Mit eurem Leben sind Dinge nicht so klar. Und das Interessante ist, Paulus sagt, ich habe großen Kampf um euch. Das Interessante ist, sie reagieren nicht auf die Ermahnung des Paulus. Sie reagieren nicht. Sie reagieren nicht. Sie hören nicht. Paulus sagt, Mensch Leute, ich kämpfe, ich ringe. Ich möchte, dass ihr mit Christus verbunden seid. Ich möchte, dass ihr in Christus seid. Ich möchte, dass ihr die Weisheit Gottes durch euch offenbar wird. Aber sie hören nicht auf ihn. Schlussendlich in der Offenbarung gibt es keine andere Wahl. Da wendet sich Jesus an die Gemeinde, weil sie auf ihre Leiter nicht mehr hörte. Sie hörte nicht auf den Apostel Paulus. Und jetzt sagt Jesus dieser Gemeinde, dem Engel der Gemeinde, es war dem Pastor, der zur Zeit dort Dienst hatte.
Und dem Engel der Gemeinde Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der Treue und Wahrhaftige, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Aber weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Weil du sagst, ich bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. So sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür. An der Tür klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, also siegreich ist, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also wir sehen hier, die Gemeinde feiert Gottesdienst. Die Gemeinde sagt, es ist, wir sind in Ordnung. Wir sind spitze. Wir sind gut. Und wir haben auch keinen Mangel, wir sind reich, wir haben satt. Wir können unsere Miete bezahlen oder unser Gebäude ist bezahlt. Alles. Wir können uns auch immer, wenn die Stuhlkissen durchgesetzt sind, neue leisten. Wir, uns fehlt's da nicht. Außerdem, wir haben super Musikinstrumente. Die da von drüben, die haben nicht mal eine Harfe, wir haben gleich zwei. Ihr habt alles. Der Herr sagt, ihr habt alles. Und sie feierten wirklich beschäftigt Gottesdienst. Aber ich sage, hallo, dürfte ich mal am Gottesdienst teilnehmen? Ich stehe mich draußen vor der Tür. Man feiert Gottesdienst, sagt, I worship Jesus, hebt die Hände auf, der König kommt zurück und der ist draußen vor der Tür. Man hat ihn nicht mehr drin. So, das ist die Situation. Paulus sagt, diesen Kampf hatte ich, aber auf Paulus hört man nicht. So schreibt der Herr selber. Und wir wissen von der Geschichte, diese Gemeinde hat aufgrund des Schreibens, das Jesus an diese Gemeinde gerichtet hat, hat die Gemeinde ihr Verhalten, ihre Einstellung zu Gott auch nicht geändert und die Gemeinde ging unter. Heute ist das ganz muslimisches Gebiet Christenverfolgungs-, Christenbedrängungsgebiet. Das musst du dir anschauen. Und das passiert, wenn wir als Einzelne oder als Gemeinden uns nicht Gott hingeben, dann sind wir schutzlos. Und der Feind wird Stück um Stück unsere geistlichen Mauern, die der Herr und wir mit ihm zusammen aufgebaut haben, der Feind wird sie Stück um Stück niederreißen und bis wir schließlich am Boden liegen und nicht, keine Kraft mehr zur Gegenwehr haben. Und dann ist es manchmal zu spät. Versteht ihr? Und deshalb müssen wir uns hineinbegeben. Es geht nicht um die Befolgung welcher Regeln. Diese Gemeinde, die hat sich gesagt, wir sind cool. Wir sind die Besten. Wir sind echt super. Wir haben alles. Aber Jesus sagt, dürfte ich mal reinkommen? Und wir sind vielleicht wunderbare Worshipper. Wir sagen, oh Halleluja. Und wir tanzen und wir schwingen die Arme in die Luft. Und wir sagen, oh, der Herr ist gut. Der Herr sagt, darf ich mal wieder im Zentrum deines Willens, deiner Gefühle, deines Seins, deines Denkens, darf ich mal wieder in diesem Zentrum sein? Denn wenn Jesus nicht in unserem Zentrum ist, nützt alles nichts. Und weißt du, das Fatale ist, es sei denn, jemand kriegt ein Wort der Erkenntnis, dass Gott sagt, geh hin und sprich mit diesem Bruder, genau wie hier in Offenbarung geschrieben wurde oder Schwester. Geh und sag, er soll sich abwenden von diesem Weg. Es sei denn, dass es so geschieht. Aber manches Mal, man merkt sie gar nicht. Man sagt, jemand ist, du kannst immer im Gottesdienst sein, immer da sein, nichts auslassen und trotzdem kann Jesus nicht im Zentrum sein. Weil das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Herr, be the center. Jesus, be the center. Sei mein Zentrum. Sei du die Quelle. Sei du der Erste in meinem Leben. Und das ist eine Entscheidung, die treffen wir. Und Jesus kann manchmal aus unserem Herzen ganz weit draußen sein. Gar nicht mehr da sein. Wir leben unser Ding. Die Gemeinde kriegt manches Mal oder unsere Brüder und Schwestern erst mit, wenn es einen riesen Knall mit uns macht. Und dann ist jemand, sagt, komisch, der war immer so dabei und jetzt ist er abgefallen. Nein, das war nur noch die Auswirkung. Abgefallen ist er schon lange vorher. Er ist nur jetzt über seinen Abfall ist er gestolpert und hat sich jetzt sein geistliches Knick gebrochen.
Das ist es, was passiert ist.
Und so lade ich dich ein. Es geht nicht um religiöse Handlungen oder Taten. Es geht nicht um religiöses Verhalten oder Kleidermode. Bei uns war das so in unserer Gemeinde, Frauen durften nur Röcke und Männer eben Hosen. Frauen durften keine Hosen anziehen. Und was haben wir denn alles erlebt in dieser Welt? Bis hin, dass Leute prophezeit haben aus dieser Gemeinde, sagt der Herr, ziehe ich mich zurück, weil die Frauen Hosen anhaben. Verstehen? Ich meine, wirklich, das ist Missbrauch. Das ist Lügerei, ist das. Verstehst du? So, als wenn man nichts anderes auf der Welt zu tun hatte, statt für seine Brüder und Schwestern zu beten. Ich sage natürlich ganz klar, wenn ich in eine Gemeinde komme und diese Gemeinde sagt, dies ist die Lockenträgergemeinde. Und ich weiß, Gott sagt, du gehst in diese Lockenträgergemeinde. Dann lasse ich mir natürlich Locken wachsen. Oder ich muss die Gemeinde wechseln. Ist doch ganz logisch. Ja? Oder wenn Gott sagt, das ist die Bartgemeinde. Bei euch Schwestern wird es ein bisschen problematisch. Aber das ist die Bartgemeinde. Also Männer, ja, es gibt Gemeinden. Männer müssen Bart tragen. Ja? So, was Menschen für Regeln haben. Ja? Und es ist, das Leben ist oft so weit weg. Es ist so weit weg. Natürlich denke ich, wenn eine Gemeinde Regeln hat und ich sage, das ist mein von Gott mir verordneter Platz, dann werde ich mich auch den Regeln dieser Gemeinde unterstellen. Oder ich müsste mir einen anderen Platz suchen, wenn ich sage, so will ich nicht leben. So einfach ist das. Aber wenn ich sage, das ist meine Gemeinde, da will ich bleiben, dann werde ich mich natürlich in das hineinbegeben. Deshalb ist es auch wichtig, dass eine Gemeinde darauf achtet, dass sie nicht in gesetzliche Normen und Regeln verfällt, sondern wirklich in Gott gemäß geht. Und darauf müssen wir achten. Wir müssen nicht darauf achten, wie sieht er aus, ist er jetzt rasiert, ist er unrasiert und so weiter und so fort. Nein, wir müssen da schauen und auch vom Herrn hören, Beschützer unserer Brüder und Schwestern sein. Uns gegenseitig zu schützen. Und dass wir merken, Mensch, da hängt jemand durch. Dass man fragt, du, kann ich dir helfen? Kann ich für dich beten oder darf ich für dich da sein? Wenn die Person es nicht möchte, dann nimmst du Abstand, sondern wartest du ab. Aber wir müssen diese Haltung haben. Ich will den anderen auferbauen. Ich will ihn stärken. Ich will, dass er stark in Christus wird. Dass er eng verwurzelt wird in Jesus. Amen. Es geht um Leben. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben. Nicht, dass sie neue Regeln und Ordnung haben. Dass sie Leben haben. Und dann, wenn Christus in uns regiert, Christus in uns herrscht, dann werden wir auch christusgemäß anfangen zu leben und auch uns, ja, sag ich mal, ruhig auch zu verhalten. Aber verhalte dich so dann Christus, dass ich würde sagen, nein, Christus und er wird dein Verhalten prägen. Versteht ihr, was ich meine? Kompliziert, ne? So, es geht um Leben, nicht um Religion. Es geht nicht um Religion. Wir wollen jeden Menschen vollkommen in Christus und nicht in unsere Normen hineinstellen. Vollkommen in Christus hineinstellen. Ich will, dass jemand Jesus lieb hat, dass er in Jesus verknallt ist, bis über beide Ohren. Und wenn er in Jesus verknallt ist und in den himmlischen Vater verliebt ist und den Heiligen Geist sagt, welch ein wunderbarer Lehrer, dem will ich folgen, dann kannst du mir glauben, dass du mit dieser Person kein Problem hast. Wenn du ein geistlicher Mensch bist. Wenn du ein fleischlicher bist, dann knallst du manchmal zusammen. Wenn du ein geistlicher Mensch bist. Wenn ich fleischlich bin, ein Frommer, wenn der schon kommt, dann kriege ich schon die Krise, würde ich mich mal fragen, warum. Beseitige die Krise. Beseitige sie. Ja? Wenn du lieben würdest, kann der andere dich nicht aufregen. Der kommt und macht und dann sagt, du regst mich nicht auf, du. Nein, du wirst, nein. Du erträgst das. Die Liebe erträgt alles. Sie erduldet das. Sie rechnet das Böse nicht zu. Und das ist kein Witz, das ist, was ich hier rede. Und manches Mal kommen Leute und verhalten sich mir gegenüber auch nicht korrekt. Aber weißt du, ich rechne es überhaupt nicht zu. Ich rechne es nicht zu. Ich habe mich entschieden, ich werde es niemandem zurechnen. Und dann ist es für mich abgehakt. Und manchmal kommen Leute und sagen, Herbert, vergib, entschuldige, wie ich war. Ich sage, wofür entschuldigst du dich? Ich weiß es nicht. Ja, ich war so und so. Ich sage, ich weiß es dann nicht mehr. Ja, aber kannst du mir vergeben? Ich war so. Er sagt, ich kann dir vergeben, damit du zur Ruhe kommst. Aber ich rechne es dir nicht zu. Wir müssen in diesen Punkt kommen, wo wir sagen, ich will es dem anderen nicht mehr zurechnen. Ich bin großzügig zum anderen, so wie der Herr großzügig zu mir ist. Weil der Herr würde viele Punkte finden, die er vielleicht mir und dir zurechnen könnte. Aber er tut's nicht. Er verwandelt uns. Und wir geben dem anderen Zeit zur Verwandlung. Amen. Da wird man aus so einer Gurke eine hübsche Blume, um dabei zu bleiben. Haben doch bei Monika Flach diesen Kurs Jüngerschaft 3. Ist doch dieses Bild, die Raupe, diese hässliche, fleischfressende, diese pflanzenfressende Raupe, Sinnbild für Fleisch. Aber dann eingepuppt und auf einmal kommt ein wunderschöner Schmetterling heraus. Wenn wir uns so hinein in Christus begeben, dann macht er aus dir etwas ganz Wunderschönes. Egal wie verbogen wir sind, wie verkorkst wir sind, wenn wir uns in Christus hineinbegeben, dann wirst du ein hübscher Schmetterling oder für deinen Fall eine hübsche Blume. Okay? Er verwandelt uns. Ich habe in euch angefangen das gute Werk und ich vollende es. Ich vollende es. Steht nicht geschrieben, ich habe in euch angefangen das gute Werk, der Pastor wird es vollenden. Nein, der Herr vollendet es. Wir geben Rat. Wir geben dem anderen auch die Freiheit, auf das einzugehen, was man sagt. Wenn ich die Macht und Autorität hätte, ich will jetzt das machen und das machen und ich könnte jetzt Leute bezwingen. Man kann auch Leute manipulieren. Das werde ich aber nicht tun. Darauf kannst du ja nicht bauen. Sondern ich will, dass Menschen sich entscheiden, ja, diesen Weg will ich gehen. Diese Entscheidung treffe ich. So möchte ich gerne laufen. Und Menschen in Freiheit lassen. Gott hat mich nicht berufen, andere zu bevormunden. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, die Weisheit Gottes, Gottes Wort weiterzubringen und Menschen zu einem engen, verbindlichen, herzlichen Leben mit Christus zu führen. Das ist die Aufgabe. Dass sie alle im Vollwuchs des Christus kommen. Das heißt, volle Stärke, volle Kraft in Jesus kommen. Erwachsen werden in Christus. Das ist das, was Gott möchte. Okay? Und dann leben wir auch in Freiheit. Und dann bereichern wir einander und erbauen einander und erfreuen uns aneinander. Das waren so die Gedanken, die mir für heute Abend durch den Kopf gingen. Ich weiß nicht, ob du irgendwas mitnehmen kannst davon. Aber nimm es mit. Wenn du eins mitnimmst, ich will eng verwurzelt sein mit Christus. Eng mit Jesus verbunden sein. Wenn ich nur dich habe, sagt David, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Dann ist mir das alles wurscht, wenn ich nur dich habe. Es ist nicht wichtig, was andere Leute über dich und mich meinen. Also ich meine, darauf bauen wir unser Leben nicht. Und wenn sie uns beschimpfen, wirst du oft beschimpft. Manchmal kriegst du ganz miese E-Mails. Und also, damit musst du leben. Das ist nun mal so. Das rechnen wir nicht zu. Da wissen wir ganz einfach, jemand ist gerade ein bisschen in Blindheit geschlagen. Er ist gefangen. Und dann warten wir geduldig ab, dass vielleicht doch durch den Heiligen Geist jemand erleuchtet wird und auf den rechten Weg kommt. Und so gehen wir unseren Weg. Und wir sind füreinander da. Wir helfen einander. Amen. Danke, Vater. Ich gebe dir alle Ehre, Herr. Ich bete, dass jeder hier heute Abend, auch die, die im Internet zuhören, dass jeder doch so verwurzelt wird in dir, Jesus. Oh, Herr, du lebst in uns. Wir sind in das Reich Gottes, in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Wir haben die Vergebung der Sünden, wir haben die Erlösung. Oh, danke, Herr, alles ist euer, sagst du, weil ihr Christus gehört. Ja, Herr, du hast uns nichts vorenthalten. Und da freue ich mich so sehr drüber, Herr. Danke, dass du unser guter Jesus, unser guter Hirte bist. Und du schämst dich nicht mal, uns Brüder zu nennen, sagst du. Wie schön, Herr, schön dich zu haben, als einen großen Bruder. Aber du bist nicht einfach nur so ein Bruder, du bist mein Herr. Und du bist der Autorität hat. Mein Bruder, dem ich folgen will, meinem Herrn, dem ich folgen will, dem ich dienen will. Herr, werde groß in jedem von uns. Werde groß in jedem von uns, auch die, die im Internet zuhören, werde groß in jedem Einzelnen. Oh Herr, werde groß in jedem Einzelnen, werde groß, Herr. Werde groß, dass wir erfüllt werden mit aller Weisheit und Erkenntnis Gottes. Danke für alles, Herr. Ich gebe dir die Ehre. Amen.